What are you doing up at this hour of the night?
What are you doing up at this hour of the night?
Prevention of crime. Every hour of the day and night.
Movie.
Break.
Is the team that protects your property and you.
Herzlich willkommen zum Movie Break Podcast, Episode 3 von der Berlinale 2024. Wir sind hier am letzten Tag, also die Preise sind schon vergeben worden und wir, das sind Lida, einmal zu meiner Linken.
Hallo.
Und ich bin immer noch Patrick. Und Lida, zuerst, ich würde sagen, nächstes Jahr sollten die uns hier einladen für die Juryposition, oder? Also wir haben da doch ganz gut gelegen gestern, als wir darüber spekuliert haben, wer gewinnen sollte. Ist ja jetzt der Goldene Bär tatsächlich an Mati Diops Dahomey verliehen worden.
Ja, wir lagen komplett richtig, war natürlich große Intelligenzleistung von uns zwei, aber auch sehr vorhersehbar, weil diesmal wirklich alles passte. Es gibt selten Filme, wo man sagen kann, die passen so perfekt auf den Goldenen Bären. Zuletzt gab es das, glaube ich, als vor über 10 Jahren Cäsar muss sterben gewann. Da war das auch der einzige Film, wo sich irgendjemand vorstellen konnte, dass er den Preis bekommt, was dann auch geschah. Und dieses Mal war es mit Abstand wirklich die Führungsposition.
Also wir haben ja schon gestern über Dahomey gesprochen, darüber verlieren wir jetzt nicht mehr so viele Worte, aber ja, da kann man gut mit einverstanden sein, denke ich. Ich würde generell sagen, die Juryentscheidung, also ich war damit super zufrieden, also gäbe es bei anderen Festivals solche Entscheidungen, dann wäre ich viel öfter damit einverstanden. Also ich finde, da hat die Jury um Lupita Nyong'o und Albert Serra und wie heißt unser deutscher Regisseur nochmal? Christian Petzold,
genau. Der jedes Jahr sonst im Wettbewerb ist, diesmal in der Jury.
Ja, also ich finde, die haben da schon sehr, sehr gut entschieden allesamt. Vielleicht einfach der Vollständigkeit halber, wir haben den großen Preis der Jury, haben wir an Hong Sang-soo, unser Berlinale und generell Festival-Dauergast, der mit dem neuen Film Isabelle Huppert wieder an den Start holte, A Traveler's Needs. Süßer kleiner Film. Wir haben den Preis der Jury noch, also wieder eine Stufe darunter. Bruno Dumonts L'Empire. Wir haben über den auch gar nicht geredet. Hast du zu dem was zu sagen?
Also das war wirklich einer der schlimmsten Bruno Dumont-Filme, die ich je gesehen habe. Und das sagt einiges aus, denn ich hasse ja wirklich, also hassen ist ein hartes Wort, aber ich mag seine Filme wirklich überhaupt nicht. Und das aus gutem Grund. Und das war eine Star Wars Persiflage. Aber wenn ihr eine Star Wars Persiflage sehen wollt, dann kramt einfach aus der alten Videotheksecke nochmal Spaceballs raus, denn die war absolut wesentlich nicht komisch.
Ja, also ich hatte meinen Spaß mit L'Empire, aber ich bin auch Bruno Dumont ein bisschen mehr zugeneigt. France konnte ich gar nicht ausstehen vor 2-3 Jahren oder so, als der in Cannes lief. Aber so eine Filme wie 29 Palms fand ich schon sehr stark oder L'Humanité. Und ja, ich kann schon verstehen, dass Leute da auch die Nase rümpfen, auch allein, weil man sieht, was er da für ein Budget zur Verfügung hatte und das dann für so eine, ja, irgendwie schon so ein quatschiges Projekt dafür ausgeben, kann man hinterfragen, also wer da das Geld bekommt und wer nicht. Aber ich muss sagen, für mich hat dieses Konzept sehr gut funktioniert und ich, in meinem Kinosaal wurde auch tatsächlich viel gelacht und ich hatte ja die schlimmsten Befürchtungen, weil unter anderem ist ja auch Adèle Haenel aus diesem Projekt ausgestiegen, weil sie da überhaupt nichts Intelligentes in dem Film gesehen hat, sondern einfach nur verschiedene Arten des Sexismus und Chauvinismus, aber ich finde, der Film hat sich da schon sehr klar positioniert und ich glaube, der Film ist sich dessen schon bewusst, was er macht. Man kann natürlich argumentieren, er macht es trotzdem, aber ja, also ich hatte damit meine Freude, muss ich sagen. Wir haben dann noch beste Regie, die ging, es hat mich gefreut, an Pepe, also Nelson Carlos de los Santos Arias, haben wir den langen Namen nochmal hier. Beste schauspielerische Leistung ging an Sebastian Stan in A Different Man. Hat mich ein bisschen überrascht.
Das war für mich tatsächlich auch überraschend, weil ich ansonsten noch zum Beispiel My Favorite Cake, da gab es zwei sehr gute Hauptdarsteller, Hauptdarstellende, die ich sonst an der Spitze gesehen hätte. Und Sebastian Stan fand ich war eine sehr, ja, mittelmäßige Entscheidung. Ich fand seine Darstellung gut, es war jetzt auf keinen Fall schlecht, aber es war doch in einem konventionellen Rahmen. Wenn, hätte ich erwartet, ein Darsteller aus diesem Film den Preis bekommt, dann wirklich Adam Pearson als Nebendarsteller. Aber der ging komplett leer aus.
Ja, also kann ich mich anschließen. Adam Pearson war super in dem Film. Andererseits denke ich mir vielleicht auch, okay, das ist auch so ein bisschen seine Rolle, die er da gefunden hat, oder? Das ist ein bisschen so eine Christoph Waltz-Sache, sehr charismatisch, sehr, also total die Energie des Raumes sofort für sich einnimmt. Also ich glaube, das ist eine Rolle, die er so ein bisschen auch kennt, aber das hat ja den Film auch so spannend gemacht, dass dieses A Different Man, man sich auch die Frage stellt, ja, wer ist hier eigentlich The Different Man in diesem Film? Naja, also das war Sebastian Stan, also ja, vertretbar, aber vielleicht nicht die Entscheidung, die wir beide getroffen hätten. Beste schauspielerische Leistung, da kann ich nochmal Abbitte tun, weil der ging an Emily Watson in Small Things Like These und nicht in der Hinsicht, dass ich sie jetzt so in den Himmel heben möchte, aber ich habe sie einfach verwechselt in unserem ersten Podcast. Ich hatte, glaube ich, gesagt, dass das die Ehefrau ist in dem Film. Aber das ist ja eigentlich die Kloster, ich weiß gar nicht,
genau, Emily Watson spielt die Klostervorsteherin, also die, beziehungsweise dieser Wäscherei, es sind ja so Arbeitshäuser, in denen die jungen Frauen in Small Things Like These gefangen gehalten werden. Und da ist Emily Watson sozusagen die Obernonne, die werden von Nonnen geleitet und sie ist die Chefin.
Ja, und das ist auch so das Herzstück, oder? Dieser eine Dialog zwischen ihr und, wie heißt der noch gleich?
Cillian Murphy.
Genau.
Ja. Das war definitiv eine sehr starke Rolle und ich muss zugeben, ich hatte sie auch gar nicht mehr auf dem Schirm, wahrscheinlich weil Small Things Like These insgesamt doch eher schwach war und es dann oft so ist, dass einzelne gute Leistungen in einem schwachen Werk eher übersehen werden.
Und dann, nur der Komplettierung halber, haben wir noch Matthias Glasner. Wir haben ja schon spekuliert, dass normalerweise gehen die deutschen Filme hier auch mit einem Preis nach Hause. Und ja, er konnte das beste Drehbuch jetzt für sich gewinnen. Wie gesagt, in seinen größten Momenten ist es wirklich auch gut geschrieben und so weiter. Und da kann ich das nachvollziehen. Ist aber auch viel, ja, Beiwerk, das ich jetzt gern rausgesehen hätte, also rausgeschnitten aus diesem Film. Aber nun gut. Und zu allerletzt haben wir noch herausragende künstlerische Leistung. Das ging, und das dürfte dich gefreut haben, nach allem, was ich so gehört habe gestern. Wir haben über den Film noch nicht richtig gesprochen, aber der ging an Des Teufels Bad für die beste Kameraleistung an Martin Geschlacht.
Ja, das hat mich gefreut, dass der Film überhaupt einen Preis bekommen hat, auch wenn das ein bisschen wie so ein Verlegenheitspreis aussieht, nach dem Motto, der Film wurde so gut besprochen, es war einer der bestbesprochensten dieser Berlinale, dann müssen wir dem auch irgendwas geben. Ich hätte mir natürlich mehr gewünscht, aber das ist eben dieses Makel des Horrorfilms, was das Horrorsiegel hat. Das gilt nicht nur für die Berlinale, sondern auch die Oscars für Cannes, für Venedig. Solche Filme haben es ganz, ganz schwer, weil Horror so ein bisschen das verfemte Genre ist. Darum gab es da auch wahrscheinlich keinen größeren oder glänzenderen Preis als die Kamera. Aber sicher verdient die beste Kamera für diesen Historien-Thriller.
Ja, und ich glaube, im Wissen dessen, was du gerade sagst, haben ja auch das RegisseurInnenpaar, die haben ja versucht, diesen Genre-Stempel so ein bisschen abzulösen, ne? Die haben ja versucht zu sagen, dass das kein Genre-Film ist und so weiter.
Genau, also de facto, ich denke, damit ist jetzt nichts gespoilert, de facto passiert in diesem Film auch nichts, was absolut definitiv als übersinnlich oder magisch zu definieren ist, auch wenn es Ereignisse gibt, die man so deuten könnte, wenn man es möchte. Aber die Stimmung ist natürlich eine von Grusel und Schrecken und Angst und Bedrängnis.
Ja. Und wahrscheinlich kommt der Schrecken hier mehr aus der historischen Situation als wirklich von übersinnlichen Elementen, oder?
Genau, und vielleicht kann man das, wenn man jetzt schon so viel darüber geredet hat, ein ganz kleines bisschen umreißen. Das Grundthema des Films ist etwas, das im Englischen Suicide by Proxy heißt. Es geht also darum, dass Leute ihr Leben beenden wollen, dies aber so tun, dass sie einen anderen Menschen benötigen, der das für sie übernimmt. Und zwar aus dem folgenden Grund, dass damals im Mittelalter, und das zieht sich ja bis in die Neuzeit, diese Annahme Selbstmord als garantierter Weg in die Hölle galt. Man konnte nicht beichten, bevor man stirbt, und darum war es die ewige Verdammnis, während ein Mörder noch auf dem Schafott beichten konnte und dann eben zum armen Sündner wurde, der ins Himmelreich geht. Aus diesem Grund haben die Leute dann Verbrechen begangen. Frauen begingen sehr oft Kindermorde. Manche Leute, ein beliebt war auch die Hostie zu desekrieren, aber Kindermorde war so das Sicherste und wurden dann dafür hingerichtet. Und darum geht es eben, da wie die Kirche durch den vermeintlichen Versuch, sozial regelnde Gesetze zu erstellen, das Gegenteil hervorruft, nämlich soziales Chaos und Gewalt.
Und genau durch solche Aktionen wird der Film dann auch gerahmt, also zu Beginn und zu Ende sehen wir so etwas. Also, dass eine Frau eben etwas tut, das zur Gewissheit dann führt, dass sie nachdem sie Buße getan hat, hingerichtet wird, aber eben dadurch in den Himmel kommen kann, also dass sie nicht der ewigen Verdammnis ausgesetzt ist. Fand ich als Thema sehr interessant. Als Film hat es für mich nicht so ganz funktioniert. Ich hätte mir da irgendwie ein bisschen, also formal macht er für mich nicht so viel Interessantes, der Film, dass er dieses Thema irgendwie weiter erforscht. Aber das Thema selbst fand ich super spannend und ich bin dafür allein schon froh, dass der hier gelandet ist im Wettbewerb. Ja, wir haben uns gedacht, zum Ende hin, also vielleicht generell, wie würdest du also auf die Preise zurückblicken, Lida? Ist es eine okaye Entscheidung hier?
Ja, ich bin zufrieden, zumal ja, wie schon gesagt, alle meine Hauptfavoriten etwas bekommen haben. Dass es nicht hundertprozentig die eigene Wahl ist, das ist nie der Fall. Das kann man auch nicht erwarten. Und insofern habe ich hier nichts, was mich wirklich aufregt. Das Einzige vielleicht, es gab hier, glaube ich, den Amnesty International Filmpreis für einen Film aus der Sektion Special, und zwar Brand Andersons The Stranger's Case. Und diesen Film fand ich wirklich sehr furchtbar und auch in der Message, die er sendet, geradezu bedenklich, auch wenn laut des Drehbuch, also laut des Pressetexts, den der Regisseur verfasst hat, ist nicht seine Absicht war, ist das doch ein sehr fragwürdiger Film, der Klischees über die Flüchtlingskrise tendenziell bestätigt und da auch sehr fragwürdige Thesen aufstellt, so nach dem Motto, die schlimmsten Schmuggler waren selber mal Flüchtlinge oder dergleichen. Das muss man schon stark hinterfragen, dass so ein Film denn nicht einfach nur untergeht, sondern wirklich den Preis von Amnesty International bekommt. Und Amnesty International ist eigentlich doch normalerweise auf der richtigen Seite. Das fand ich schon sehr ärgerlich.
Ja, es ist auch der neue Film mit Omar Sy oder Omar
Sy. Genau, der spielt da einen westafrikanischen Flüchtling, der seinerseits syrische Flüchtlinge aus der Türkei schmuggelt und damit die negativste Figur im ganzen Film ist. Also sehr fragwürdig durchaus in der Botschaft, die da letztlich gesendet wird.
Ja, schien mir so zu sein, wie ich früher Berlinale Special Gala immer gesehen habe, so in diesem Segment. Deswegen bin ich dem ausgewichen. Aber ich muss sagen, Berlinale Special dieses Jahr, also ohne das Gala noch am Ende, hatte schon ein paar bessere Filme als normalerweise, oder?
Tatsächlich konnte man in den letzten Jahren beobachten, dass das Special sich durchaus qualitativ verbessert hat. Das war ja lange immer als Müllkasten der Berlinale bekannt. Also wirklich, das, so haben wir das immer hier genannt, weil klar war, was in Special läuft, ist einfach wirklich nicht einfach nur Mainstream, sondern es ist schlechter Mainstream. Es ist ja gar nichts dagegen einzuwenden, auch mal ein lockeres Unterhaltungswerk zu sehen. Das lief hier dieses Jahr auch. Zum Beispiel Kuku war so ein trashiger Horrorfilm, der aber sehr viel Spaß gemacht hat und auch gute Darstellerinnenleistungen hatte, formell interessant war. Aber das war eben einfach immer sonst nur flaches Unterhaltungskino. Und da versuchen die sich wirklich rauszuarbeiten.
Ja, auch der Film mit Kristen Stewart, oder? Ich glaube, der war
genau,
auch in der...
Genau, Love Lies Bleeding war Special. Wir hatten Sasquatch Sunset, so einen ganz schrägen Film der Sellner-Brüder im Special. Und das war eben auch etwas, was früher da nie gelaufen wäre, einfach weil es zu weird, zu bizarr ist, um in den Mainstream-Rahmen zu fallen.
Ja, also muss ich schon sagen, da hat es einen Schritt weiter nach vorn genommen, diese Sektion. Also kann man schon mit zufrieden sein. Wir dachten uns, wir sprechen jetzt zum Ende noch über ein paar Filme, die uns positiv in Erinnerung geblieben sind oder bleiben werden. Und würdest du uns da mal auf eine kleine Reise mitnehmen, Lida? Was wird dir am Ende der Berlinale in Erinnerung bleiben?
Was mir gut auffiel, waren definitiv die Kurzfilme. Da gab es besonders in der Animationssektion sehr gute Werke. Wir hatten hier Kawauso, wir hatten Circle, wir hatten Moirai oder Stadtmuseum, Filme, also ein Film, der nicht Animation als solcher ist, aber in einer Collagentechnik arbeitet. Wir hatten Taco Tsubo, einen deutschen Animationsfilm, der mit einer Aquarelltechnik arbeitet. Also schaut mal generell vielleicht bei Festivals ins Kurzfilmprogramm. Das wird oft übersehen, aber ist einen Blick wert, finde ich. Ansonsten Brief History of a Family, den habe ich vorgestern war das, glaube ich, im Panorama. Das war ein sehr gelungener chinesischer Thriller.
Ja, davon habe ich gehört, aber den habe ich leider nicht mehr reinbekommen. Ich wollte hier nochmal generell weil das ja auch, wie gesagt, das letzte Jahr von Carlo Chatria und, ich vergesse immer den Namen der...
Mariette Rissenbeck.
Ja, genau, vielen Dank, Mariette Rissenbeck, das Duo, das war ja auch so ein bisschen geteilt, ne? Also Chatria war eher so die künstlerische Leitung und Rissenbeck hatte auch das Geschäftliche zu verantworten, was die Berlinale hier aufgestellt hat. Und die beiden haben ja die Encounters-Sektion ins Leben gerufen. Und Encounters war immer eigentlich der Versuch, sowas wie Director's Fortnite in Berlin zu etablieren, also auch künstlerisch sehr gewagte Filme hier einzubringen. Das klappt mal mehr, mal weniger, aber eben gewisse Filme, die da gelandet sind, waren auch bei mir ganz oben im Kurs. Zum Beispiel Tomé Abrazas von Matias Pinedo. Ich habe dann erst später gemerkt, dass ich von ihm schon einen Film gesehen hatte, vor ein paar Jahren, auch auf der Berlinale, Isabella, wo es so ganz viel um Rahmungen ging. Und also narrative Rahmung, bildliche Rahmung. Und hier ist es jetzt auch wieder ein sehr konzeptionell, fast verkopfter Film, wo es um eine Literaturverfilmung geht von einem Werk Cesare Pavese's Gespräche mit Leuko. Ich habe dieses Buch nicht gelesen, aber ich weiß, dass es da um Dialoge geht, der mythologischer Figuren bzw. antiker SchriftstellerInnen und PhilosophInnen und so weiter. Und was Pinedo hier eben macht, ist, er nimmt sich ein Kapitel dieses Buches und versucht das zu adaptieren. Und die Art, wie er das macht, ich glaube, sowas habe ich einfach noch nie gesehen im Kino. Das ist was sehr Eigenes, dass hier wird wirklich darüber nachgedacht, wie kann Literatur zu Film werden. Und ich habe das Gefühl, er nimmt so ein bisschen die Syntax auseinander, zeigt uns, wie Bilder aneinander montiert werden und neue Sinne oder neue Sinneinheiten schaffen können und wie sich Dinge verbinden können zu einem größeren Ganzen. Und das klingt jetzt sehr vage, aber ehrlich gesagt ist es auch ein bisschen zu früh für mich, um gehaltvoller über diesen Film zu sprechen. Aber während ich den gesehen habe, habe ich die ganze Zeit gedacht, wow, darüber möchte ich nachdenken und darüber möchte ich nachdenken. Das bringt mich irgendwie weiter. Und ich glaube generell auch Cesare Pavese, das ist ein interessanter Literat auch gewesen, der sehr früh in der Nachkriegszeit dann gestorben ist, sich der kommunistischen Partei angeschlossen hat. Und also, du hast den auch gesehen, oder Lida?
Genau, ich habe den auch gesehen und der Film setzt sich auch auseinander indirekt dadurch, dass das ein Paveses Werk angesprochen wird mit Sappho, der großen Dichterin der Antike, wo auch der Titel den Bezug her hat, nämlich Tomé Abrazas, You Burn Me, ist es eines ihrer bekanntesten Gedichtfragmente von Sappho, ist ja nur ein einziges Gedicht, die Ode an Aphrodite in ihrer Gänze überliefert. Ansonsten haben wir wirklich nur winzige Bruchstücke und wissen, dass sie einen enormen Ruhm hatte in der Antike, obwohl sie eine Frau war, was also sehr außergewöhnlich war und auch dafür spricht, wie qualitativ hochwertig ihr Werk gewesen sein muss. Und das natürlich auch dieses Mysterium, diese Figur erhöht. Wir wissen nicht, was sie geschaffen hat. Jeder kann da seins hineininterpretieren. Und diese Zeile, You Burn Me, drückt auch schon eine sehr große Vielfältig aus, weil dieses Griechische, was dahinter steckt, verschiedene, zum Teil widersprüchliche Dinge bedeuten kann, aber auch in der heutigen Zeit noch eine ganz große Resonanz hat. Das heißt zum einen sowas buchstäblich wie du machst mich heiß, aber auch sowas wie du brennst mich aus oder sowas wie ich verbrenne mir die Finger an dir. Also es kann sowohl positive als auch negative Konnotationen haben, die alle mit Leidenschaft und Begehren zu tun haben.
Finde ich super, was du da gerade noch hinzugefügt hast. Und ich muss auch sagen, diese Art, wie da irgendwie die Digitalität noch integriert wird, also es ist überhaupt kein Film, der in der Vergangenheit lebt, sondern der in unserer Gegenwart versucht, auch das Vergangene weiterzudenken. Und es gibt ja da auch eine sehr schöne Stelle, als dann gesagt wird, ja, wir können uns jetzt schon ein Gedicht der Zukunft ausdenken, was vielleicht in der Zukunft gefunden wird, weil man kann ja davon ausgehen, dass von Sappho in der Zukunft noch mehr Gedichte gefunden werden, die bisher eben noch verschütt gegangen sind. Und da steckt auch so ein poetisches Potenzial drin, das der Film hier anspricht. Also ja, das war für mich vielleicht das Highlight des Festivals. Das andere Highlight und Gewinner der Encounter-Sektion ist Ben Russells und Guillaume Caillots Direct Action. 3,5-stündige Dokumentation über ja, insbesondere das ZAD, also die Zone à défendre in Notre-Dame-des-Landes, also das ist so im Nordwesten Frankreichs, eine autonome Zone, die, also die Region generell war immer schon sehr umkämpft seit den 60er Jahren, weil die französische Regierung dort ein großes Flughafenprojekt realisieren wollte, womit die Anwohner eben über viele Dekaden nicht einverstanden waren. Und dann haben sich dort eben Intellektuelle und AktivistInnen und auch die Kleinbauern haben sich dort alle zusammengeschlossen und haben eben die Region auch einfach besetzt und daraus sind ganz viele unterschiedliche Gruppierungen entstanden, eigentlich, die aber alle kollaborieren und alle dieses gemeinsame Ziel auch haben, eben, dass dieses Projekt nicht zustande kam, das Flughafenprojekt. Und hinzu kam dann noch, also sie haben es dann auch geschafft, so zwischen 2012 und 2018 ging es da super hoch her. Es gab auch viel Polizeigewalt dort auf den Feldern, wo es immer wieder ja fast so bürgerkriegsartige Aufeinandertreffen gab, wo eben die Polizei auch vor Waffengewalt nicht zurückgescheut ist. Ich glaube, eine Person ist immer noch im Koma oder war sehr lange Zeit im Koma und viele Leute sind da verletzt worden. Also großes Polizeiaufgebot. Und dann nach 2018, nachdem sie da diesen Triumph hatten, also die Aktivistinnen, gab es eben noch einen anderen Kampf, wo es um Wasserprivatisierung geht, in einem kleinen Ort, in einer kleinen Gemeinde, Sansolin. Und was der Film macht, ist, eigentlich verbringt er nur Zeit mit den Leuten dort vor Ort und beobachtet sie bei ihrem Zusammenleben. Also wie funktioniert so ein Zusammenleben, das besonders durch gemeinsame Werte und gemeinsame Einstellungen und Ansichten geprägt ist, und er kapriziert sich wirklich auf das Zusammenleben und nicht auf Individuen. Das heißt, der Film versucht da ganz bewusst keine ProtagonistInnen zu schaffen in diesem Film, und ich fand es wirklich erstaunlich. Also, und der Film heißt Direct Action, aber was mir aufgefallen ist, der Film ist eigentlich sehr, sehr indirekt. Also das geht auch ein bisschen daraus hervor, dass er gewisse Personen auch nicht zeigen will, weil es ein bisschen die Befürchtung geht, dass die dann auf so einer Polizeiliste landen und dann attackiert werden könnten oder dass deren Aussagen justiziabel werden könnten. Aber dadurch entsteht auch so eine indirekte Poetik und man fokussiert sich eigentlich auf die Dinge, die sonst eigentlich übersehen werden würden in so einem Zusammenleben. Und das fand ich unfassbar stark. Also Ben Russell, ohnehin ein sehr, sehr interessanter Avantgarde-experimenteller Filmemacher, und Caillot, der hatte auch hier schon 2014 mal den Goldenen Bären, glaube ich, für den besten Kurzfilm gewonnen. Und ja, also kann ich wirklich nur empfehlen, und ich hoffe, da hören wir noch was im Laufe des Jahres. Hast du noch was, was du hier loswerden wolltest, Lida?
Ja, ich habe, das war jetzt aber tatsächlich gestern und nicht vorgestern oder so, auch in der Sektion Encounters den sehr schönen Film The Fable von Ram Reddy gesehen. Das ist ein indisches Drama, das in den späten 80ern an der Wende zu den 90ern spielt und ein entsprechend des Titels sehr märchenhaftes Setting hat, darin aber sich selbst konstruiert. Und es geht nämlich nicht nur um die Fabel im Sinne der magisch-realistischen Elemente, die in diesen Film mit einfließen, sondern auch um ein anderes Märchen, nämlich das der guten Herrschaft und der zufriedenen Dienenden. Wir haben da eine Machtkonstellation. Es gibt einen Plantagenbesitzer und seine Familie, die mit vielen Angestellten und Arbeitenden in Indien dort Pinienkerne anbauen. Und dann kommt es dazu, dass immer mehr Brandherde auf der Plantage auftauchen und natürlich Verdacht in alle Richtungen gestreut wird, sodass sich langsam enthüllt, dass diese scheinbar gute Herrschaft dieser liebenswerten Familie, die auch die Hauptfiguren sind und als sympathische, wohlwollende Menschen erscheinen, sich als ein typisches Machtverhältnis, Unterdrückungsverhältnis enthüllt. Und das fand ich sehr interessant, auch spannend, gerade weil es zeigt, dass es eben nicht erforderlich ist, dass man einen böse herrschende Figuren hat. Wir stellen es uns oft so vor, dann gibt es entweder Leute, die richtige Diktatoren sind, oder es ist eben ein gutes Verhältnis. Und dass der Film zeigt, wie Privilegien, die unbewusst vorhanden sind, zum Beispiel dazu führen können, dass Ausbeutung geschieht, oder wie ein freundschaftliches Verhältnis zu Leuten, die in niedrigerer Hierarchie sind, manchmal noch eine toxische Wirkung haben kann, da sich dadurch Ausnutzung verstärkt, da man sich doppelt verpflichtet fühlt. Man fühlt sich nicht nur verpflichtet aufgrund des Machtverhältnisses, man fühlt sich verpflichtet aufgrund des freundschaftlichen Verhältnisses, hat aber dadurch geringere Chancen, kompensiert zu werden für das, was man tut. Und dieser Film zeigt das auf sehr gelungene, eindrucksvolle Weise. Auch wenn er sich am Ende ein wenig verliert in seinen Strukturen und nicht ganz weiß, wo er hin möchte, ist das absolut sehenswert. Ich denke, der wird auch noch einen Kinostart bekommen.
Ja, also wird dann dieses Kastensystem auch direkt verhandelt oder ist es eher so nebenbei oder?
Wir haben das im Hintergrund. Es wird mehrfach angesprochen, dass es da zum Beispiel bestimmte Animositäten gibt zwischen den Arbeitenden und den Plantagenbesitzern. Etwa sollten Pestizide eingesetzt werden. Man hört im Hintergrund, dass die Arbeitenden das nicht wollten, aber dass jetzt alle das akzeptieren. Also da sehen wir durchaus, wie Machtstrukturen wirken und dass nicht alles so ideell ist, wie es an der Oberfläche wirkt. Oder dass dann zum Beispiel, wenn die Feuer ihren Lauf nehmen und die Feuer, die sich ausbreiten, haben natürlich auch eine ganz große symbolische Ebene, die Arbeitenden in Verdacht geraten. Oder dass eine bestimmte Kaste wandernder, passiv friedlicher Mönche in Verdacht gerät, die Feuer zu streuen, ohne dass die irgendein Motiv haben. Und wie der Plantagenbesitzer an den Rand gedrängt, immer aggressiver und immer skrupelloser agiert. Also dieses Thema dringt immer stärker an den Vordergrund und umso stärker dieses Thema sich präsent macht, umso weniger werden die magisch-realistischen Elemente. Das hat natürlich auch auf inszenatorischer Ebene dann wieder eine symbolische Funktion. Also ein sehr durchdacht konzipierter Film.
Ja, finde ich interessant, dass du ihn ansprichst. Ich habe den verpasst, aber ich habe einen anderen indischen Film gesehen, Kathukali. Ich glaube, der lief im Forum und der war insofern ein bisschen ähnlich, dass es da auch so einen magischen Realismus gibt, der aber erst am Ende so richtig zum Vorschein kommt. Und ich muss sagen, ich war nicht immer bei dem Film an Bord, weil der sehr in seinem Pacing ist, der sehr, sehr wild, würde ich sagen. Der hat sehr, sehr langsame Momente und dann ist er auf einmal sehr, sehr schnell in seinem Plot. Aber was er so nebenbei erzählt, fand ich dann schon sehr interessant über die Gesellschaft generell, über ja Zwangsverheiratung, verschiedene Kasten. Und ja, am Ende eben diese Möglichkeit, irgendwie daraus ein bisschen auszubrechen. Also da ist mir auf jeden Fall das Ende sehr in Erinnerung geblieben. Und ich glaube, indisches Kino, was jetzt auch vielleicht fernab von diesen großen Superblockbustern, die wir ja hier immer mal so wieder in Eventprogrammierungen in Berlin gerade sehen können, finde ich dann auch sehr spannend. Welchen Film ich jetzt noch als letztes aus diesem Jahr erwähnen wollte, ist, und ich glaube, das ist der Film, da sind wir wahrscheinlich am weitesten auseinander dieses Jahr bei der Berlinale, das ist Was hast du geträumt, Parayanov von Faraz Fesharaki. Ich hoffe, ich spreche den Namen halbwegs korrekt aus. Fesharaki, der hat einen DFFB-Hintergrund, also der war zum Beispiel Kameramann für What Do We See When We Look at the Sky. Das war ja dieser Alexander Kubritze-Film, der auch ganz viel magischen Realismus hatte, dieses georgische Epos über 3 Stunden, das 2021 bei der Berlinale lief. Und ja, das ist jetzt echt ein kleiner, intimer Essay-Film, wo er versucht, so seiner Beziehung zu seinen Eltern, also wo der Protagonist, also Faraz, wo er versucht, seinen Eltern so ein bisschen näher zu kommen. Es gibt viele Skype-Aufnahmen, die er gemacht hat, auch zu einer Zeit, als das Internet noch nicht so, so super war und das heißt, das Bild ist sehr, sehr verpixelt oft und der Ton fällt oft aus, aber so, was dort wirklich dann worüber gesprochen wird, das hat mich sehr bewegt, also wie er versucht, seine Eltern irgendwie, wie er gleichzeitig von ihnen abgestoßen ist, aber auch versucht, diese Beziehung zu ihnen aufzubauen, aber nicht so ganz in der Lage ist, die innere Distanz zu überkommen. Und auch im Hintergrund bekommen wir schon immer noch Politisches mit, also zum Beispiel wird immer mal wieder sein Freund eingeblendet, mit dem er da Diskussionen hat oder Gespräche führt und da heißt es auch an einer Stelle mal einfach, dass diesem Freund, also es geht um ja eine iranische Familie und dem Freund stehen auch einmal an einem Wochenende dann Peitschenhiebe bevor und das ist so einfach was ganz, es ist jetzt kein großes Event für sie irgendwie, weil uns, also Faraz sagt dann auch, ja, es ging mir damals auch nicht anders und sie machen da irgendwie schon Witze darüber und es ist total, also würde ich nicht so erwarten, dass man so darüber spricht, also irgendwie so eine Lockerheit in einem doch sehr repressiven System. Und
es ist eigentlich so ein bisschen, als ob man in Deutschland einen Strafzettel zahlen muss, eine Punkte in Flensburg bekommt, genau. Und dann das aber nicht weiter, es ist ärgerlich, aber whatever, ne? Reißt das Leben nicht weiter aus der
Bahn. Ja, genau, und dann einfach so, ja, das habe ich ja auch schon hinter mir, also wein mal nicht so rum, mehr oder weniger, ja. Und da denke ich mir schon, wow, okay. Aber ja, also ich fand, der war sehr intim, war sehr süß und ich hoffe, dass ich da noch weiteres zu sehen bekomme von ihm. Hast du noch einen Film, den du uns nahelegen möchtest?
Ich denke, auch wenn ich natürlich bestimmt, wenn ich zu Hause bin, mir wieder irgendwas einfallen würde und ich sage, oh Mann, das hätte ich ja unbedingt noch erwähnen sollen, fällt mir jetzt erstmal nichts weiter ein, dass ich noch unbedingt hervorheben möchte. Ich denke, vielleicht können wir ja noch ein bisschen darüber was unter uns reden, dass jetzt Chatrian ja geht. Denn das ist ja irgendwie das große Thema, dass es das letzte Jahr der beiden waren. Rissenbeck geht auch, ne? Wir haben beide, die Doppelspitze ist weg. Und sie waren ja auch nur relativ kurze Zeit da, wenn man das vergleicht mit dem jahrzehntelangen Kosslick-Regime. Das schien ja kein Ende mehr zu nehmen. Man dachte irgendwann, der muss erst durch seinen Tod oder so irgendwann abtreten. Dann gibt es so eine Art Thronfolge. Aber nach, ich glaube, wie viel? 4 Jahre waren sie da?
Ich glaube schon, ja.
Sind sie jetzt weg und die neue, die kommt, ist Trisha Tuttle.
Ja, ich muss gestehen, ich habe da noch nicht so super meine Recherche begonnen. Ich weiß natürlich, das wird immer wieder gesagt, ja, sie war mal für das Filmfestival in London verantwortlich. Aber da hört mein Wissen über sie auch schon auf. Also ich kann da noch gar nicht viel zu sagen. Ich bin nur eher ein bisschen skeptisch. Also nicht, was sie angeht, weil wie gesagt, ich weiß nichts über sie. Ich bin einfach nur über die generelle Entwicklung ein bisschen skeptisch, weil es ja auch hieß, okay, warum wurde Chatrian gegangen, so kann man das ja sagen, ihm wurde das nahegelegt, weil das war ja schon seine Entscheidung, aber warum war es seine Entscheidung? Weil er sich mit den Kompromissen, die erfordert werden, von ihm nicht arrangieren wollte. Also, weil es ist ja schon bekannt, dass er ein sehr starker Unterstützer ist des Arthouse-Films und auch der RegisseurInnen vor allem. Also er pflegt da sehr gute Beziehungen. Und wenn es immer wieder so durchklang, dass die Berlinale auch noch die größeren Titel vielleicht haben möchte im Programm und dass es vielleicht auch mehr Filme geben sollte, die massenkompatibler sind und so. Ich bin ein bisschen skeptisch, ob das die Linie ist, die die Berlinale verfolgen sollte, gerade weil ich finde, dass im Gegensatz zu Cannes und Venedig hier einfach Filme laufen, die man dort nicht vorfinden könnte. Also hier laufen wirklich Filme, die künstlerisch anspruchsvoll sind, die auch manchmal ein bisschen überfordern, die auch manchmal vielleicht einfach scheitern, aber zumindest Filme, die was versuchen. Und gerade so kann, okay, aber gerade wenn ich so nach Venedig schaue, dass ja eigentlich so das inzwischen Netflix und Oscar Festival ist, dann bin ich schon der Berlinale sehr dankbar und ich kann nur teilen, dass ich eher skeptisch bin, was die Entwicklung angeht.
Ich im Gegenteil bin gute Hoffnung. Das muss nicht unbedingt was Positives heißen, denn gute Hoffnung war ich auch, als Kosslick ging und Chatrian kam und ich dann dachte, okay, jetzt endlich mal was anderes. Denn damals bei Kosslick war ja, dass die Berlinale wesentlich starlastiger, sie war wesentlich prominenter, populärer. Dieses Jahr schien es fast manchmal so, als ob hier gar kein Filmfestival stattfand, weil dieser Trubel, der sonst herrschte, wirklich mit einem vollen Potsdamer Platz, mit Glitter, Glamour, allem drum und dran, hier nicht stattfand. Auch viele Kinosäle waren leer. Das hat natürlich den Vorteil, dass man gute Chancen hat, immer Karten zu bekommen, zumindest Pressekarten. Aber andererseits sagt das natürlich auch was aus darüber, wie die Berlinale in der Bevölkerung ankommt. Auch dieses Multikulturelle, was man in anderen Jahren hat, dass man das Gefühl hat, hier sind wirklich Leute aus aller Welt. Ja, hier sind auch viele Journalistinnen und Journalisten aus außerhalb, aber es schienen nicht mehr so viele zu sein, sondern eher mehr, dass Leute innerhalb Deutschlands anreisen, um hier zu sein. Man merkt also, dass schon in den wenigen Jahren Chatrian das, was Kosslick aufgebaut hat, verschwindet. Und nach Kosslick dachte ich ja gut, jetzt mehr einen künstlerischen Fokus zu setzen, das kann überhaupt nicht schaden. Allerdings habe ich nicht den Eindruck, dass das bei Chatrian wirklich stattgefunden hat, sondern ich habe mir den Eindruck, er hat sein Ding gemacht. Es gibt eben einen Unterschied zwischen Kunstfokus setzen und zu sagen, ich bringe jetzt hier rein, was mir gefällt. Aus irgendeinem Grund hat Chatrian den Ruf, ein Kineast zu sein, aber ich persönlich habe davon nicht viel gemerkt. Und was ich aber definitiv sagen kann, dass sich die Arbeitsbedingungen für die Presse massiv verschlechtert haben in den Jahren. Das geht über solche Sachen wie, dass die Akkreditierung, die ohnehin schon die teuerste der A-List-Festivals ist, nochmal 10 Euro teurer geworden ist und das ist ein Hammer, gerade wenn man bedenkt, dass viele Journalistinnen und Journalisten umsonst arbeiten oder ihre Akkreditierung selber zahlen müssen, keine Spesenkasse und dergleichen haben. Gleichzeitig gibt es zum Beispiel, es gibt keine Abschlusspressekonferenz mehr. Es gibt kaum ordentliche Arbeitsplätze. Das Internet ist oft schlecht oder sogar abgestellt. Es gab kein Pressematerial mehr. Es gab überhaupt keine Pressehefte vorab für die Sektionen. Es gab hier ein ganz stark zusammengeschnittenes Programm an Pressevorführungen. Viele Leute kamen her, Kolleginnen und Kollegen von außerhalb, und haben gesagt, wo sind die Vorführungen für die Sektionen? Wo sind die Vorführungen für Panorama, für Forum? Da lief fast nichts. Da war Wettbewerb, Special, Encounters noch ein bisschen, weil diese Sektionen großteils keine Vorab-Presseführungen haben und ansonsten nichts. Und das ist natürlich frustrierend, gerade weil es hier Tage gab, da war quasi nichts. Am zweiten Berlinale-Tag war nahezu ein Leerlauf an Pressevorführungen.
Ja, also ich kann davon vieles unterschreiben, gerade was so die Arbeitsbedingungen angeht. Ich bin jetzt aber nicht sicher, ob man das Chateaubriand anlassen kann, weil das hat ja generell auch mit Budgetkürzungen zu tun, für die er jetzt, glaube ich, nicht so verantwortlich ist. Und ich glaube, das hängt ja alles miteinander zusammen, ne? Dass viel zusammengekürzt wird. Das ganze Programm war ja auch im Gegensatz zum Vorjahr stark verkürzt, also stark weniger. Ich glaube,
sonst waren es ja fast 400
Filme.
Dieses
Jahr eher so 200, oder?
Genau, also als Chateaubriand anfing, waren es noch immer so an die 400 Filme oder 300 noch was. Dann wurde es langsam weniger, immer so in 40er-Paketen so etwa. Jetzt sind wir bei, glaube ich, 220 oder so.
Was ich noch ansprechen wollte, was ich im letzten Jahr ganz toll fand, diese Kuratierung von Klassikern durch Filmschaffende aus aller Welt, ja, dass Leute angefragt würden, welchen Film würden Sie gern hier sehen oder welchen Film würden Sie hier gern vorgeführt sehen. Und das Paradebeispiel dafür ist ja immer für mich Not a Pretty Picture, der hier von Celine Sciamma ausgewählt wurde im Vorjahr. Und diese Kuration gab es in diesem Jahr nicht. Und ich glaube, dann das mag dann auch mit Budget zu tun haben, ja, dass man nicht nochmal die ganzen Leute anfragt und dann vielleicht auch einfliegt. Also ich kann mich daran erinnern, dass ja auch Nadav Lapid dann im letzten Jahr hier war, um den Film, den er gewählt hatte, vorzustellen. Und da waren dann halt viele, weil das natürlich alles CineastInnen und so weiter, da waren dann natürlich tolle Filme dabei. Und ja, was die Klassiker angeht, würde ich sagen, da war jetzt auch wieder dieses Jahr, waren gute Filme dabei, besonders The Wayward Cloud von Simon Yang. Das ist vor allem, also ich habe selten so ein ekstatisches Publikum hier erlebt auf der Berlinale wie bei diesem Film. Ein sehr erotisch aufgeladener Film, ein sehr witziger Film, teilweise ein Musical und ja, sicher auch das Beste, was ich hier gesehen habe dieses Jahr. Ja, ich weiß gar nicht, wie man da so einen Schlussstrich setzen kann oder ein Fazit oder Resümee zur Ära Chateaubriand und Rissenbeek. Ich glaube, wie wir das erinnern werden, vielleicht wird dieser nicht aufzulösende Konflikt sein, der die Berlinale immer ist. Wie positioniert sie sich? Ist es ein künstlerisches Festival? Ist es ein Festival, das ja publikumsbedacht auch auf die Zahlen schaut und so weiter? Also entgegen was du gesagt hast mit leeren Sälen, habe ich ja schon vernommen, dass so die Auslastung generell so 90-100% war. Das waren jetzt aber die Statistiken von der Berlinale. Ich weiß nicht, inwiefern die noch irgendwie, ich weiß nicht, wie genau die berechnet werden, aber ich muss sagen, ich habe nur einmal einen halbleeren Saal erlebt. Also sonst waren die bei mir schon immer gefüllt.
Ja, vielleicht ist sowas auch sehr subjektiv, weil es natürlich auch immer davon abhängt, welche Filme man sieht. Und es kann sein, dass man Vorführungen erwischt, da ist der Saal vielleicht halb voll und andere sind in ausgelasteten Sälen und das ist kein Widerspruch. Und man muss auch sagen, dass die Berlinale in den letzten Jahren doch immer mehr Tickets verkauft hat, zumindest offiziell. Insofern scheint es gut zu laufen. Ich denke, für mich wirkt diese Zeit Chateaubriands und Rissenbeeks auch so ein bisschen wie ein in der Luft hängen. Mhm. Nicht ein Absturz ins Leere oder ein Trudeln in den Abgrund, sondern einfach mehr wie so ein vager Schwebezustand.
Ja. So habe ich das auch wahrgenommen, definitiv. Vielleicht zum Ende noch. Heute sind ja noch ein paar Screenings. Wirst du dich heute noch belohnen mit irgendeinem guten Film, von dem du schon weißt, dass er dir wahrscheinlich gefallen wird? Also,
ich fürchte,
wie lässt du
nicht
das ausklingen heute?
Ich habe noch zwei Wettbewerbsfilme, die ich nachholen muss, La Cucina und Hors du Temps. Ihr könnt dann bei Movie Break lesen, wie mir die gefallen haben, aber was ich aus dem Kollegenkreis gehört habe, war schon nicht begeistert. Also es reichte von mittelmäßig bis ganz nett bis zu schlecht. Also niemand war überwältigt.
So würde ich auch über die sprechen,
Genau, und dann noch einen kleineren Encounters-Film. Sleep with Your Eyes Open, der soll so ein bisschen experimenteller sein. Und das ist der Film, wo ich mir am ehesten vorstellen könnte, dass er eine positive Überraschung wird, auch wenn ich da jetzt nichts Überwältigendes erwarte, sondern wenn, dann vielleicht mehr so eine kleine Perle vielleicht.
Ah ja, ich glaube von Nele Pollertz, oder?
Ich glaube ja.
Ich glaube, der hat auch irgendwo eine Erwähnung oder einen kleinen Preis gewonnen oder so. Ja, auf den bin ich auch noch gespannt. Den habe ich heute auch noch auf dem Programm. Also vielleicht sehen wir uns da. Und ich werde gleich noch After Hours sehen, also die 4K-Restauration vom Scorsese-Klassiker. Darauf freue ich mich jetzt noch. Und dann, ja, dann ist es auch schon wieder vorbei. Und dann ist auch unsere Berichterstattung von der Berlinale irgendwann beendet. Und ja, ich kann nur wieder Danke sagen, Lida, dass du dabei warst und
ja, gerne.
Für den unglaublichen Output, den du hier wieder geliefert hast.
Ja, schaut auf Movie Break auf jeden Fall. Wir haben zusammen die Hälfte des Programms oder etwas mehr als die Hälfte abgedeckt. Also ihr habt gute Chancen, wenn ihr eine Filmkritik sucht, die da auch zu finden irgendwo. Und natürlich kommt noch irgendwie Abschlussbericht und sowas alles. Da müsst ihr noch ein bisschen warten. Ihr seht ja, wir sind heute nochmal voll eingespannt.
Ja, ich glaube, da kommt auch noch eine Top Ten. Daran arbeite ich auf jeden Fall noch. Ja, und vielleicht noch ein, zwei Kritiken und dann war es das auch. Und dann, ja, sehen wir uns wahrscheinlich in Cannes.
Cannes, hoffe ich, genau.
Okay, gut, dann macht's gut. Tschüss.
Ciao.